SWR 2 aktuell.
Und darum geht es bis 6:30 unter anderem. Waffen für die Ukraine sind das Gebot der Stunde, das sagte Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung vor dem morgigen EU-Gipfel. Wir fassen gleich zusammen. Sind AfD-Abgeordnete zu Unrecht vom Vorsitz der Bundestagsausschüsse abgewählt worden? Damit befasst sich seit heute das Bundesverfassungsgericht. Und was verrät uns der Beginn der Apfelblüte über den Klimawandel? Zur jährlichen SWR-Beobachtungsaktion gleich ein Experte aus unserer Wissenschaftsredaktion. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen Abend. Die Unterstützung für die Ukraine war das zentrale Thema bei der Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz. Kurz vor dem morgigen EU-Gipfel hat er in seiner Rede den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft in der Ukraine-Politik beschworen. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass es vor allem zwischen Berlin und Paris in dieser Frage geknirscht hatte. Und auch vor dem Hintergrund, dass auch in der Berliner Politik alles andere als Einigkeit in dieser Frage herrscht. Genauso wie zum Umgang mit dem Gaza-Krieg. Anlass genug für eine heftige Debatte heute im Bundestag, die mein Kollege Gabor Hallas zusammenfasst.
Der Kanzler fährt nach Brüssel und blickt voraus auf außenpolitische Linien. Und da gibt es im Moment vor allem ein Thema in Berlin.
Russland ist nicht stark.
Einem solchen skrupellosen Kriegsverbrecher.
Die gute Botschaft ist, dass Putin sich verschätzt hat.
Der Krieg in der Ukraine, der wiedergewählte Machthaber in Moskau. Der Kanzler hat eine klare Botschaft, Europa lasse sich nicht spalten.
Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet. Russland ist nicht stark.
Der Kanzler nennt den französischen Präsidenten Macron einen Freund. Kein Wort über Streit und unterschiedliche Ansichten in Europa.
Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das nötig ist. Wir werden gleichzeitig dafür Sorgen tragen, dass die NATO in diesem Konflikt keine Kriegspartei wird. Und wir werden keinen Diktatfrieden zulasten der Ukraine akzeptieren.
Es entgegnet der Oppositionsführer und Friedrich Merz erinnert an eine Rede, die erst letzte Woche im Bundestag gehalten wurde. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte die Frage aufgeworfen, den Krieg in der Ukraine einzufrieren.
Eisiges Schweigen bei den Grünen, eisiges Schweigen bei der FDP, entsetztes Kopfschütteln bei der Bundesaußenministerin auf der Regierungsbank.
Merz spricht den Bundeskanzler direkt an, auch der habe geschwiegen und sich dann an anderer Stelle geäußert.
Wörtliches Zitat: Die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Herr Bundeskanzler, was meinen Sie mit lächerlich?
Der Unionsfraktionschef fordert klare Worte Richtung Putin vom Bundeskanzler.
Einem solchen skrupellosen Kriegsverbrecher kann man nicht mit Feigheit begegnen, sondern nur mit Klarheit und Entschlossenheit.
Die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge sagt, jetzt zu zaudern wäre falsch, denn die Menschen in der Ukraine zahlten jeden Tag einen hohen Preis.
Und deswegen kann ich als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion sagen, dass wir als Grüne damit weitermachen werden. Da ist nichts lächerlich dran, wie manche meinen. Das ist keine Debatte, die man an irgendeiner Stelle beenden kann.
Für die AfD redet Fraktionschefin Alice Weidel. Sie spricht von Kriegstreibern, wofür sie gerügt wird. Und Alice Weidel lobt den Kanzler für sein Nein, Taurus-Marschflugkörper zu liefern.
Das Nein zum Taurus reicht nicht. Faktisch agiert Deutschland wie eine Kriegspartei. Deutschland beteiligt sich durch die Sanktionen am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Deutschland liefert Waffen an die Ukraine.
Die Haltung des Kanzlers zu Taurus lobt auch Sarah Wagenknecht vom BSW. Sie kritisiert aber, dass immer mehr Waffen geliefert und jetzt sogar über Bodentruppen diskutiert werde.
Die EU, die mal ein Friedensprojekt sein sollte, schlafwandelt Schritt für Schritt in Richtung Krieg.
Eine hitzige Debatte, in der der Bundeskanzler auch ein klares Signal setzen wollte. Ein Signal an Moskau, auch an eine mutige Zivilgesellschaft.
Es ist wirklich schwer, in einem solchen Land auf Freiheit zu bestehen. Sie tun das und sie haben unsere Solidarität und unsere Herzen.
Europa lässt sich nicht spalten. Eine zentrale Botschaft von Streit überschattet. Damit fährt der Kanzler nun nach Brüssel.
Aus Berlin war das Gabor Hallas. Im Zusammenhang mit der Diskussion um Waffenlieferungen, speziell mit Taurus-Marschflugkörpern, gibt es auch Ärger aus einem anderen Grund. Sie erinnern sich, die Abhöraffäre von hohen Bundeswehroffizieren durch offenbar den russischen Geheimdienst. Jetzt hat der Generalbundesanwalt Ermittlungen dazu eingeleitet. Mehr von Andreas Braun.
Der Verdacht lautet formal geheimdienstliche Agententätigkeit. In Karlsruhe geht man davon aus, dass ein russischer Geheimdienst die Telefonkonferenz der deutschen Luftwaffenoffiziere heimlich mitgeschnitten hat. Nun ist das Bundeskriminalamt mit der Aufklärung des Vorfalls beauftragt. Die Ermittler sollen klären, wie es dazu kommen konnte, dass das Gespräch über Stärken und Schwächen des Marschflugkörpers Taurus abgehört werden konnte und wer dafür verantwortlich ist. Anfang März schon sprach Verteidigungsminister Boris Pistorius von einem individuellen Anwendungsfehler. Ein Gesprächsteilnehmer, der auf Dienstreise in einem Hotel in Singapur gewesen sei, habe sich über eine nicht sichere Datenleitung eingewählt. Dort sei es dann zu einem Datenabfluss gekommen. Erstaunlich jedoch, zum Zeitpunkt, als der Minister den mutmaßlichen Hergang der Abhöraktion schilderte, waren nach WDR-Informationen weder die Computer und Handys aller Gesprächsteilnehmer noch das Hotel WLAN in Asien abschließend untersucht worden. Pistorius selbst sprach von einem Zwischenergebnis. Anfragen dazu hat das Verteidigungsministerium nicht beantwortet.
Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen zu den abgehörten Gespräch von Bundeswehroffizieren eingeleitet. Informationen waren das von Andreas Braun. Afghanistan. Fast 3 Jahre ist es her, dass die Taliban dort wieder die Macht übernommen haben. Der überstürzte Abzug der Alliierten und das komplette Scheitern der von den USA und anderen unterstützten letzten Regierung hat viele Fragen aufgeworfen. Um genau darum geht es in einer Enquete-Kommission, die der Bundestag vor 2 Jahren eingesetzt hat. Sie hat den etwas sperrigen Namen Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands. Ein Mitglied dieser Kommission ist Shahina Gambir, grüne Bundestagsabgeordnete, in Kabul geboren, aufgewachsen in Niedersachsen. Mit ihr jetzt das SWR-Tagesgespräch. Frau Gambir, die Enquete-Kommission zieht heute eine Halbzeitbilanz. Bevor wir in die Details gehen, die Frage, warum ist diese Aufarbeitung und die Rückschau so wichtig?
Die ist so wichtig, weil wir in Afghanistan gescheitert sind. Und dieses Fazit haben ja viele unterschiedliche Akteure getroffen. Und die Frage ist, warum? Welche Fehler haben wir gemacht? Und welche Lehren müssen wir daraus ziehen? Es ist, unser politisches Tagesgeschäft besteht ja in der Regel daraus, nach vorne zu gucken und auch im Hier und Jetzt Krisen zu bearbeiten. Aber die wichtige Frage ist ja auch, was haben wir in der Vergangenheit getan und wie können wir es in der Zukunft besser machen? Und deswegen haben wir die Enquete-Kommission eingerichtet. Wir sind da sowohl Abgeordnete als auch Sachverständige aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aus der Zivilgesellschaft. Und wir sind ein Gremium, wo wir uns wirklich damit seit 1,5 Jahren beschäftigen, was ist eigentlich in Afghanistan passiert
und welche Lehren müssen wir daraus ziehen. Genau, da würde ich gerne die Frage einfach nochmal an Sie zurückspiegeln. Welche Lehren sind das, die wir daraus ziehen müssen?
Zu Beginn des Einsatzes war Afghanistan für Deutschland eine Blackbox. Deutschland hatte zu wenig Wissen über das Land, über die Bevölkerung, über die Geschichte. Und zudem ist uns in der Aufarbeitung auch klar geworden, dass es oft nicht die Zuständigkeiten gar nicht klar zwischen den Akteuren, beispielsweise den Ministerien oder auch die Organisationen vor Ort, wer für was zuständig war. Und das hat natürlich den Einsatz vor Ort wahnsinnig erschwert, weil die Kooperation zwischen den verschiedenen Verbündeten und den Deutschen teilweise nicht so gut funktioniert hat. Und das ist eines der Lehren, die wir gezogen haben. Und das fällt halt beispielsweise auf, indem wir festgestellt haben, dass es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den Ministerien gab. Es gab unklare Lagebilder, auch politische Schönfärberei, was dazu führte, dass Fehler nicht direkt erkannt wurden und nicht sofort behoben werden konnten. Das ist auch beispielsweise der Grund, warum das Wiedererstarken der Taliban viel zu spät erkannt wurde. Das heißt, es gab sowohl ein politisches, strategisches Versagen zwischen den beteiligten Ressorts in Deutschland, aber auch der internationalen Gemeinschaft. Also Deutschland ist ja ein Teil der NATO-Bündnisländer und die strategische Zielsetzung dieses Einsatzes wurde jedes Mal aufs Neue erweitert und die Zielsetzung war nicht ganz klar.
Soweit die Analyse, aber wenn wir das jetzt in die Zukunft fortspinnen, sagen wir mal Einsatz in Afrika, dort sind ja ganz andere Bedingungen. Wie sehr kann man die Erfahrungen aus Afghanistan auf andere Brennpunkte übertragen?
Ich glaube, wir müssen uns deutlich machen, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten müssen, gerade in Europa, aber auch in der Welt. Und wir haben 2 Aufgaben aus meiner Sicht. Die eine ist, wir müssen langfristig planen und die andere ist, wir müssen unser Handeln ganzheitlich ausrichten. Das heißt, wir müssen internationales Krisenmanagement und Landes- und Bündnisverteidigung zusammendenken. Gleichzeitig, das ist ja auch in Afghanistan versucht worden, dass man eine Verzahnung hat zwischen zivilen Maßnahmen und militärischen Maßnahmen und dass diese zusammenwirken können. Zivile Maßnahmen dürfen da nicht nur ein politisches Feigenblatt sein, um militärische Einsätze zu rechtfertigen, sondern sie müssen ein fester Bestandteil sein unseres zukünftigen außenpolitischen Handelns. Und der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass wir da eine gemeinsame Strategie mit unseren Partnerinnen und Partnern fahren.
Also Sie stellen fest, Afghanistan ist sozusagen komplett gescheitert, aber das heißt ja nicht, dass wir Afghanistan jetzt allein lassen müssen. Welche Chancen haben wir denn da jetzt noch weiter aktiv zu sein?
Also wir haben nicht nur die Chance, sondern wir haben auch die Verantwortung. Wir sehen das ja auch gerade in der aktuellen Situation in Afghanistan, die systematische Unterdrückung von Frauen und Mädchen, die zunehmende Klimakatastrophe vor Ort und auch das Erstarken der terroristischen Gruppierungen an der pakistanisch-afghanischen Grenze. Also da passiert vor Ort total viel. Und wir müssen da humanitär, entwicklungspolitisch agieren, das möglichst nah an den Menschen, aber trotzdem regierungsfern, da wir die Taliban als Regierung natürlich nicht legitimieren und akzeptieren wollen. Und das ist ein Balanceakt, woran viele Organisationen und auch wir als Parlament täglich arbeiten.
Die Afghanistan-Enquete-Kommission hat heute ihren Zwischenbericht vorgestellt. Darüber habe ich im SWR-Tagesgespräch mit der grünen Bundestagsabgeordneten Shahina Gambir gesprochen. Sie ist Mitglied der Kommission und das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Besetzung von Vorsitzen der Bundestagsausschüsse war bisher kein Streitpunkt. Die parlamentarische Geschäftsordnung sieht vor, dass die Ausschüsse die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter nach den Vereinbarungen im Ältestenrat bestimmen. Soweit, so gut. Dummerweise ist die Abwahl von Vorsitzenden nicht geregelt, wie zum Beispiel die des AfD-Politikers Stefan Brandner vom Vorsitz des Rechtsausschusses 2019. Betroffen sind auch die Vorsitze des Innenausschusses, des Gesundheitsausschusses sowie des Ausschusses für Entwicklungszusammenarbeit. Dagegen klagt die AfD seit heute vor dem Bundesverfassungsgericht. Aus Karlsruhe berichtet Gigi Deppe.
Das war in der Geschichte des Bundestages noch nie vorgekommen. Im November 2019 wurde der Vorsitzende des Rechtsausschusses, der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner, von den Mitgliedern seines Ausschusses abgewählt. Anlass mehrere Äußerungen des AfD-Politikers, die für die Mehrheit im Ausschuss nicht vereinbar waren mit der Würde des Amtes. Zum Beispiel hatte Brandner das Bundesverdienstkreuz für den AfD-kritischen Sänger Udo Lindenberg als Judaslohn bezeichnet, ein Begriff, der als judenfeindliche Beschimpfung eine lange Tradition hat. In der mündlichen Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht berichteten andere Bundestagsabgeordnete, erste Zweifel an der Eignung von Brandner seien schon 2018 bei Treffen mit Juristenverbänden gekommen. Da habe Brandner vor allem über die Position der AfD zur Ehe für alle gesprochen, also im Wesentlichen Pläne seiner Partei dargelegt und keineswegs, wie es seine Aufgabe gewesen wäre, die Gesamtheit aller Ausschussmitglieder vertreten. Johannes Fechner von der SPD fasst Brandners Auftritte so zusammen.
Er hat zum einen statt dem Gebot der Mäßigung entsprechend und auf Kompromisse hinzuwirken, seine Aufgaben als Ausschussvorsitzender missbraucht für Parteipolitik und für rechte Hetze. Das hat dazu geführt, dass wichtige Verbände in der Rechtspolitik sich abgewandt haben. Und deswegen haben wir die Notbremse ziehen müssen und haben die Abwahl durchgeführt.
Stefan Brandner sieht das anders. Er meint, dass seine Abwahl 2019 unzulässig war, genauso wie die Tatsache, dass mittlerweile über alle Ausschussvorsitzende vom jeweiligen Bundestagsausschuss in geheimer Wahl abgestimmt wird.
Das gab es 60 Jahre lang nicht, wurde plötzlich eingeführt und mangels zulässiger Wahl gab es deshalb schon eigentlich aus unserer Sicht keine zulässige Abwahl. Und es kommt ja hinzu, dass die Abwahl in der Geschäftsordnung gar nicht geregelt ist.
Bei dem Verfahren vom Bundesverfassungsgericht geht es nicht nur um die Abwahl von Brandner, sondern auch darum, dass in drei anderen Ausschüssen AfD-Kandidaten keine Mehrheit für den Vorsitz bekamen. Traditionell hätte die Fraktion nach dem früher üblichen Zugriffsrecht entsprechend ihrer Stärke drei Vorsitze erhalten. Aber da bei allen Ausschüssen inzwischen über alle Vorsitzenden abgestimmt wird, bekam kein AfD-Kandidat den Posten. Die Fraktion macht geltend, ihre Rechte auf gleichberechtigte Teilhabe im Parlament seien verletzt worden. Es ergebe sich aus demokratischen Prinzipien, dass sie einen Ausschussvorsitz bekommen müssten. Johannes Fechner von der SPD hält dem entgegen.
Jede Fraktion hat die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, entsprechend ihrem Stärkeverhältnis für bestimmte Ausschüsse, die ihr zustehen. Allerdings können wir natürlich nicht jeden blind wählen, der da vorgeschlagen wird.
Denn sie müssten ja zum Beispiel auch bei verurteilten Straftätern Nein sagen dürfen. Die Verfassungsrichterinnen und Richter fragten immer wieder nach, welche Aufgaben denn ein Ausschussvorsitzender habe, ob er vorrangig moderieren müsse und ob man sich politisch mit dem Amt profilieren könne. Da es zur Frage, wie Ausschussvorsitzende bestimmt werden, noch keine Entscheidung des Gerichts gibt, wird das Urteil, das in einigen Monaten kommt, sicher wichtig für den Alltag des Bundestages.
Die AfD klagt gegen die Abwahl von Ausschussvorsitzenden vom Bundesverfassungsgericht, war das Gigi Deppe aus unserer Rechtsredaktion. Dass die künstliche Intelligenz das Zeug hat, unser Leben komplett umzukrempeln, das brauchen wir an dieser Stelle gar nicht erst auszubreiten. Sie ist längst dabei und ich bin der Meinung, dass der Begriff Zeitenwende dafür mindestens genauso gut passt. Deswegen hat der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber heute verbindliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI angemahnt. Datenschutz und Privatsphäre sind Kernelemente, ohne die der sichere Einsatz von KI nicht denkbar ist, erläutert Kelber in seinem Tätigkeitsbericht 2023, der heute veröffentlicht wurde. Mehr von Lea Eichhorn.
Auf 180 Seiten gibt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Einblick in seine Arbeit des vergangenen Jahres. Aktuell führt der ehemalige SPD-Politiker und Informatiker Ulrich Kelber dieses Amt geschäftsführend. Er begleitet Gesetzesvorhaben kritisch und prüft, wie diese sich auf den Schutz unserer Daten auswirken. Im Jahr 2023 gab es nicht das eine große Thema, sagt Kelber.
Sondern viele verschiedene Bereiche, die zeigen, wie sehr wir technologiegetrieben vor großen gesellschaftlichen Umbrüchen stehen.
Eine große offene Frage sieht Kelber bei der künstlichen Intelligenz. Die Europäische Union hat inzwischen festgelegt, welche Daten KI-Systeme wie nutzen dürfen. Kelber appelliert nun an die Bundesregierung, diese Regeln schnell auf deutscher Ebene umzusetzen. Im vergangenen Jahr haben Kelber und seine Mitarbeiter sich außerdem erneut mit der Frage beschäftigt, wie mit Gesundheitsdaten umgegangen werden soll. Etwa bei der elektronischen Patientenakte. Hier kritisiert Kelber, dass Patienten ausdrücklich widersprechen müssen, wenn sie die E-Akte nicht möchten.
Bei der automatischen Speicherung selbst der sensibelsten Gesundheitsdaten, Schwangerschaftsabbrüche, seltene Krankheiten, psychische Erkrankungen besteht nach wie vor dringend Nachbesserungsbedarf.
Die Bundesregierung hat auch ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem Forscherinnen und Forscher Gesundheitsdaten besser nutzen können. Kelber sagt,
grundsätzlich halten wir es für sinnvoll, notwendig und rechtlich darstellbar, eine solche verstärkte Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke vorzunehmen.
Aber Teile des Gesetzes greifen zu sehr in die Grundrechte von Patienten ein, meint Kelber. Immerhin sind medizinische Informationen besonders sensibel und deswegen durch das Arztgeheimnis geschützt. Der Beauftragte fordert, dass Patienten vorher gefragt werden müssen, ob die Forschung ihre Daten nutzen darf. Oder die Informationen müssen so anonymisiert werden, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden können. Kelber kritisiert, seine Empfehlungen seien im Gesetz kaum berücksichtigt worden.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber hat heute seinen Tätigkeitsbericht 2023 vorgestellt und aus Berlin war das Lea Eichhorn. Und um die Personalie des Beauftragten gibt es jetzt Diskussion. Ulrich Kelbers Amtszeit als Datenschutzbeauftragter ist eigentlich seit dem Jahresende vorbei. Er selber würde gerne weitermachen. Die Bundesregierung hat aber bisher nicht entschieden, ob Kelber im Amt verlängert wird. Auch ein möglicher neuer Kandidat ist nicht bekannt. Also bleibt Kelber vorerst bis Juni zunächst geschäftsführend im Amt. Und damit entsteht eine ungute Situation, meint Dietrich Karl Meurer aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Hängeparty um diese Personalie beschädigt das wichtige Amt des Bundesdatenschutzbeauftragten. Wichtig, weil er unser im Grundgesetz verbrieftes Recht schützt, dass wir mitbestimmen dürfen, was mit unseren Daten passiert. Die Amtszeit von Ulrich Kelber endete offiziell Anfang Januar. Seitdem ist er kommissarisch im Amt. Seitdem ist unklar, ob er für weitere 5 Jahre das Amt ausüben kann oder nicht. Die Ampelparteien können sich nicht einigen. Ulrich Kelber hat erklärt, er ist bereit für eine zweite Runde. Er selbst findet, die ungeklärte Personalfrage ist schwierig für das Amt des Bundesdatenschutzbeauftragten. Er habe bei internationalen Verhandlungen eine geschwächte Verhandlungsposition, könne derzeit keine längerfristigen Zusagen machen. Doch warum lässt die Entscheidung auf sich warten? Die Ampelparteien halten sich bedeckt. Ist Kälber zu unbequem? Schließlich scheut der 55-Jährige sich nicht, die Regierung zu kritisieren, auch in seinem nun vorgestellten Bericht. Oder streitet man sich um die koalitionsinterne Farblehre? Kälber ist Sozialdemokrat, im Farbkarussell wären jetzt Grün oder Gelb an der Reihe. Datenschutz hat in Deutschland einen besonderen Wert, nicht zuletzt wegen des vielfachen Missbrauchs im Nationalsozialismus und während der DDR-Zeit. Auch für den Wirtschaftsstandort Bundesrepublik ist der Schutz von Daten von größter Bedeutung. Er hilft, die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Unternehmen zu sichern. Gerade jetzt, wo die datenhungrige künstliche Intelligenz immer mehr an Bedeutung gewinnt, braucht es eine besonders wachsame Kontrollinstanz. Auch deshalb sollte schnell und transparent entschieden werden, wer das Amt des Bundesdatenschutzbeauftragten künftig ausüben soll.
Diskussion um das Amt des Datenschutzbeauftragten Kälbers Amtszeit ist eigentlich längst vorbei, aber es gibt noch keine Nachfolgeregelung. Ein Standpunkt war das von Dietrich Karl Meurer. Es ist schön, dass jetzt viele Bäume und Sträucher blühen. Das ist gut fürs Gemüt. Aber nicht nur das. Der Beginn der Apfelblüte liefert auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Bereits seit 19 Jahren beobachtet der SWR diese Bäume. Die Apfelblütenaktion 2024 beginnt jetzt. Und über die Erkenntnisse spreche ich jetzt mit Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion. Herr Gradwohl, was haben Sie denn in den vergangenen Jahren beobachtet? Was hat sich da verändert?
Naja, wir haben zum einen beobachtet, dass jeder Frühling so einen ganz eigenen Fingerabdruck hat. Also mal kommt er ein bisschen früher, mal ein bisschen später, mal beginnt es im Süden, vielleicht auch am Bodensee. Und dann dieses Jahr beispielsweise beginnt es im Westen in Bonn. Das ist ganz außergewöhnlich, dass in Bonn die ersten Apfelblüten sich in Deutschland geöffnet haben. Und es verschiebt sich eben dann doch statistisch nach und nach der Blühzeitpunkt. Also es ist klar zu sehen, die Apfelblüte, die Obstblüte, die kommt nach und nach früher.
Es geht ja nicht nur um die Blüte selbst. Was kann man allgemein draus schließen?
Naja, man kann über solche Untersuchungen, über solche Datensammlungen, kann man eben sehen, wie sich der Klimawandel in unseren Obstgärten, Vorgärten, Wiesen bemerkbar macht. Und wir haben jetzt über 50.000 Meldungen bekommen in den letzten 19 Jahren. Nächstes Jahr haben wir 20-jähriges Jubiläum. Damit ist diese Datensammlung auch von einem gewissen Wert. Man kann damit wirklich Wissenschaft betreiben. Und das Tolle ist eben, dass die jetzt nicht von Wissenschaftlern gesammelt wurden, diese Daten, sondern von Zuschauerinnen, Zuhörerinnen vom SWR und anderen ARD-Radioprogrammen, die haben das alles geliefert. Und es ist schön, dass man da jetzt eben Ergebnisse rausziehen kann.
Womit rechnen Sie in diesem Jahr? Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Die Blüte setzt wohl früher ein. Korrespondiert das mit dem Klimawandelbericht, den wir gerade gestern wieder erfahren haben, von der Weltorganisation für Meteorologie?
Ja, durchaus. Das ist eigentlich die Fortsetzung. Da stand ja drin, dass im vergangenen Jahr 2023 wurde das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen registriert. Und das setzt sich jetzt fort. Wir hatten den wärmsten Februar. Und das ist das, was für die Apfelbäume, für die Obstblüte wichtig ist. Wenn der warme Februar ist und der sich auch noch in den warmen März fortsetzt, dann reagieren die Bäume sehr schnell darauf. Deshalb rechnen wir eigentlich mit einer rekordfrühen Apfelblüte in diesem Jahr. Für Rekordjäger eine tolle Sache. Unter Klimawandelgesichtspunkten macht das natürlich nachdenklich.
Ganz klar. Warum haben Sie eigentlich den Apfelbaum ausgesucht?
Ja, der steht weit verbreitet. Der steht auch im Schwarzwald beispielsweise noch über 1000 Meter hoch. Der steht in den Höhenlagen der Eifel. Der steht auch noch in Skandinavien bis nah an den Polarkreis. Da bekommen wir auch ab und zu Meldungen her. Also man erkennt ihn schnell. Er ist weit verbreitet. Er ist bei den Phänologen, das sind die Wissenschaftler, die die Naturbeobachtung betreiben, bei den Phänologen gilt die Apfelblüte als der Beginn des sogenannten Vollfrühlings, also auch noch ein besonderer Zeitpunkt. Und so kamen wir dazu, die Apfelblüte zu beobachten.
Also der Apfelbaum ist sozusagen der Star unter den Obstbäumen.
In dem Fall ja. Als Klimamessgerät ist er wirklich unschlagbar.
Sie haben vorhin schon mal kurz eine Zahl genannt. Wie viele Daten haben Sie denn insgesamt eigentlich gesammelt?
Also wir kommen jetzt an die 50.000 Apfelblütenmeldungen ran. Die Datenbank ist also schon gut gefüllt. Jedes Jahr kommen so ungefähr 2.000 Beobachtungen dazu. Und das führt eben dazu, dass wir dann immer besser Klimaforschung mit diesen Daten betreiben können. Die werden häufig rausgegeben, gerade auch für studentische Arbeiten oder für kleinere Forschungsarbeiten oder eben als ergänzenden Datensatz für Forscher, die schon eigene Daten haben, die aber mit einem fremden Datensatz ihre Ergebnisse einfach nochmal gegenchecken wollen. Da ist das sehr wertvoll. Und wir gehen davon aus, dass wir noch die nächsten 10 Jahre durchhalten. Wenn wir 30 Jahre schaffen, dann haben wir wirklich eine Klimaforschungsperiode an Daten zusammen. Das wäre natürlich eine tolle Sache.